Sie hören SWR Kultur am Mittag. Mit der kontrafaktischen Geschichte ist es immer so eine Sache. Einerseits ist die Frage, was wäre wenn, natürlich sehr reizvoll, aber andererseits ist sie eben auch nicht zu beantworten. Zum Beispiel die Frage, was wäre gewesen, wenn Georg Elsers Bombenanschlag auf Adolf Hitler am 8. November 1939 erfolgreich gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen ja bereits begonnen und vielleicht wäre Hitler als Märtyrer und Elsa als fanatischer Terrorist in die Geschichte eingegangen. Solche Gedankengänge beschäftigen sicherlich viele von denen, die jetzt am Jahrestag im alten Rohrlager in Mainz dem Widerstandskämpfer Georg Elsa gedenken werden. Wie der Widerstand gegen die Nazis im Südwesten bei uns ansonsten aufgestellt war, das weiß mein Kollege Ludger Fittgau. Ich grüße Sie, Herr Fittgau.
Hallo, guten Tag.
Herr Fittgau, Georg Elsers Tat galt oder gilt bis heute als die Tat eines Einzelgängers. Die Nazis haben damals jedoch sofort den Briten das Attentat in die Schuhe geschoben. War das ein reines Ablenkungsmanöver?
Nein, das war es nicht. Nicht nur die Nazis haben die Engländer sofort ins Gespräch gebracht, sondern auch Widerstandskreise. Das liegt daran, dass auch die Widerstandskreise wussten, dass der britische Geheimdienst aktiv war und dass es auch Pläne gab, das weiß man heute, Hitler zu töten. In diese Pläne waren auch deutsche Juden eingeweiht, die schon im Exil in England waren und die mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Unter anderem der Kunsthändler und Journalist Walter Becker, der auch für die Engländer dann sozusagen aktiv war und überlegt hat, wie kann man Wege finden, Hitler zu töten. Das ist heute dokumentiert. Das wussten auch Widerstandskreise. Insofern war das nicht nur ein reines Ablenkungsmanöver, sondern es gab auch Hinweise, dass es so hätte sein können.
Wie haben denn die Widerstandskreise, die Sie eben benannt haben, darauf reagiert?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie aktiv man damals schon war. Wir sind ja wirklich in einer Phase, in der es, der Historiker Wähler hat das mal ausgedrückt, eine Dominanz der Führerloyalität noch gab, auch bis weit in die später dann aktiven Widerstandskreise hinein. Es gab gerade bei den Militärs eine Menge Leute, die zu diesem Zeitpunkt 1939 noch hinter dem Führer stand, hatte ein Eid geleistet, noch waren die großen Verbrechen der Holocaust noch nicht greifbar und es gab viele, die auf Seiten Hitlers standen und die empört waren über diesen Anschlag. Ich Beispiel Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, der damals deutscher Botschafter in Moskau war, hat das also das als entsetzliches Attentat zurückgewiesen und gesagt, wir sollten auf Seiten Hitlers stehen. Zu diesem Zeitpunkt, der Mann ist später in Plötzensee gehängt worden. Er war später Mitglied des 20. Juli 1944, aber zu diesem Zeitpunkt war er noch loyal. Andere hingegen, die waren schon bereit, auch Hitler zu diesem Zeitpunkt zu töten, aber es sind sehr wenige gewesen, die haben das natürlich sehr nüchtern und mit Interesse aufgenommen.
Es gab ja diese in Rheinhessen aktive Widerstandsgruppe um den ehemaligen sozialdemokratischen hessischen Innenminister Wilhelm Leuschner. Wie haben die das Elsa-Attentat aufgenommen?
Ja, Wilhelm Leuschner, tatsächlich, Sie haben schon gesagt, war in Weimarer Zeiten Innenminister des Volksstaats Hessen. Rheinhessen gehörte damals noch dazu. Heute weiß man das nicht unbedingt. Also Mainz gehörte zum Volksstaat Hessen. Und das Netzwerk war sehr aktiv. Und ich habe ein Kriegstagebuch gefunden eines Mannes, der auch zum Widerstandskreis gehörte, ein Elsässer, der Ludwig Bergstresser hieß und der eben das aufgeschrieben hat, wie man das Attentat damals gesehen hat. Das ist bis heute übrigens unveröffentlicht, wird es im nächsten Jahr veröffentlicht, dieses Kriegstagebuch. Und der sagt, ich kann das mal zitieren, von dem Attentat hört man die verschiedensten Auffassungen, auch die Gestapo habe es selbst gemacht. Ich halte das für baren Unsinn. Man sagt nur, dass dies die Auffassung sei, die ausländische Sender geben. Das ist doch kein Grund, solchen Unsinn zu glauben. Es ist sicher ein echtes Attentat. Da seine Vorbereitung schwierig war, so vermute ich, dass es irgendwie unter der Sicherung der Uniformen begangen wurde. Nicht Polizeiuniformen, sondern Uniformen der SA oder SS. Der Hauptmann von Köpenick wäre das Modell, das ja auch nicht gefragt wurde, weil er eine Uniform trug. Der Hauptmann von Köpenick, das war dieses Stück von Karl Zuckmayer, der ja auch enge Kontakte zu Widerstand hatte, zu Karl Mierendorf und auch zu Widerstandskreisen hier in Rheinhessen und in Hessen. Der hatte dieses Stück geschrieben und man erinnert sich, das war eben sozusagen jemand, der mit einer Uniform getarnt eine die sogenannte Köpenickade dann entwickelt hat. Und so vermutete es Bergstresser, sei es auch gewesen, dass ein echter Attentäter in einer SA- oder SS-Uniform dieses schwierige Attentat vorbereitet hatte.
Dann machen wir doch vielleicht nochmal ganz kurz den Schwenk für alle, die das Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler noch nicht kennen. War es denn wirklich so kompliziert vorzubereiten?
Ja, absolut. Das war es schon. Und deswegen auch der Hinweis auf Geheimdienste. Er hat wochenlang, ist er dorthin gegangen, in das Hofbräuhaus, hat nachts sich einschließen lassen, hat dann eine Säule präpariert. Und das ist ein wirklich technisch sehr, sehr schwieriges Vorgehen gewesen. Und
weil er wusste, dass Adolf Hitler dort eine Rede halten würde. Ne?
Das, ja, und weil er musste ja auch heimlich dieses Attentat vorbereiten, den Sprengstoff platzieren, musste das vorbereiten. Es sollte ja auch mit einer entsprechenden Wucht passieren, passierte ja auch mit einer entsprechenden Wucht. Aber so wie oft bei Hitler, wenn es Anschläge gab, ist er dann sozusagen kurz vorher aus dem Raum herausgegangen, dann explodierte die Bombe, viele waren betroffen, aber Hitler war weg. Aber es war sehr schwierig vorzubereiten tatsächlich und deswegen wurde es auch sehr beachtet.
Georg Elser hat dann versucht, über Konstanz in die Schweiz zu fliehen. Noch ein Bezug zu unserem SWR-Sendegebiet. Also, warum ausgerechnet dort?
Der kannte Konstanz, der hatte da gelebt, oder Konstanz muss man ja hier im Sendegebiet sagen, hatte dort gelebt, als Schreiner auch in der Schweiz gearbeitet, auch hinter der Grenze. Und er wollte da über die grüne Grenze gehen, aber er ist tatsächlich dann doch angehalten worden und erregte Verdacht. Einige Gegenstände, die hatte Erik Nordahl verhaftet und nach tagelangen Verhören, dann hat er dann die Tat auch gestanden. Also er ist Württemberger, er kannte die Gegend hier und wollte eben in die Schweiz, wie viele andere ja auch in die Schweiz geflohen sind, aber es ist ihm nicht gelungen.
Und anders als andere Hitler-Attentäter wurde er nicht sofort nach seinem Ergreifen hingerichtet, richtig?
Nein, das ist ja bei einigen so, dass Hitler die sozusagen als besondere Gefangene dann behandelt hat und er ist tatsächlich erst nach wirklich langer Isolationshaft am 9. April 1945, also wenige Wochen vor Kriegsende, in Dachau ermordet worden.
Am 8. November jährt sich das Hitler-Attentat durch den Widerstandskämpfer Georg Elser zum 86. Mal. Und anlässlich dessen habe ich mit meinem Kollegen Ludger Fittgau über die Widerstandskämpfer im Südwesten gesprochen. Herr Fittgau, vielen Dank für diese Informationen.
Danke Ihnen.